Ich frage ja immer Gott, welches Thema oder welche Bibelstelle ich in der Predigt mit euch anschauen soll. Und eigentlich spricht er immer sehr schnell und sehr klar, was dran ist. Diesmal hat er sehr auf sich warten lassen. Und ich habe viel gebetet, ich habe viel gehört, ich habe viel gelesen. Und irgendwann hat er mir was aufs Herz gelegt, wo ich wieder viel gebetet habe, weil ich gedacht habe, okay, für die einen wird es wahrscheinlich eine Bestärkung und Bestätigung sein. Für die anderen kann das ganz schön rüttelnd sein und ich will ja keinem auf die Füße treten. Also ich bin gespannt, wozu ihr gehört und nehme das einfach mal als Gottes Wort hin, was ihr jetzt hören werdet. Ich will euch gern eine Gemeinde vorstellen, die mich sehr begeistert. Es ist eine sehr große Gemeinde. Die aktuelle offizielle Mitgliederzahl liegt bei 316.000 Menschen. Das ist nur Statistik, also man schätzt, dass es eher 500.000 Menschen sind oder sogar noch mehr, die sich dieser Gemeinde zugehörig fühlen. Andere Personen zählen sich eher zu einer anderen Gemeinde, aber vom selben Verband. Und alle Mitglieder diskutieren gerne darüber, welche Gemeinde denn nun die beste ist. Ob die Mitgliedschaft ab Kindertagen oder die Entscheidung im Erwachsenenalter dich zu einem richtig überzeugten Mitglied werden lässt. Diese Gemeinde, von der ich jetzt spreche, mit 316.000 Mitgliedern, ist der FC Bayern München. Ihr könnt genauso gut bei dem, was jetzt kommt, einen anderen Verein einfügen. Nur die Mitgliederzahl ändert sich da ein bisschen. Es geht um die deutsche bzw. weltweite Fußballgemeinde. Diese Gemeinde trifft sich regelmäßig an Wochenenden zu Gottesdiensten. Dazu sind Massen vor Ort und es gibt auch eine Live-Übertragung nach Hause, sodass Menschen, die zu weit weg wohnen, diesen Gottesdienst mitfeiern können. Verschiedene Mitarbeiter helfen, dass das Programm reibungslos abläuft. Da gibt es Ordner, Moderatoren und Mitarbeiter, die im Hintergrund das Essen vorbereiten. Hauptsächlich sind aber die Personen im Fokus, die auf der großen grünen Bühne stehen. Die Mitglieder sind alle so begeistert, dass die richtigen Ultramitglieder gar nicht sitzen, sondern den ganzen Gottesdienst überstehen. Dabei stimmen sie mit lauter Stimme den Lobpreis der Fangesänge an. Der Gottesdienst ist aber nur ein Teil der Gemeinde. Auch hier gibt es sowas wie den Glauben am Montag. Je nachdem, wie gut der Gottesdienst war, sind alle Mitglieder die Woche über gut gelaunt und weiterhin begeistert von ihrer Gemeinde. Oder wenn das doch nicht so toll war, ist die ganze Woche eher bewölkt und weniger farbenfroh. In regelmäßigen Abständen gibt es zusätzlich regional organisierte Treffen. Dabei wird sich über die aktuellen Themen ausgetauscht. Und wenn sich diese Mitglieder auf der Straße treffen, reden sie fast automatisch über das, was sie gerade bezüglich der Gemeinde so beschäftigt. Sie wollen immer auf dem Laufenden sein, weswegen sie sich täglich mit den Themen beschäftigen. Viele Mitglieder können gar nicht anders und müssen ihre Zugehörigkeit auch durch Symbole auf dem Auto ausdrücken. Und zu guter Letzt gibt es noch die großen Erweckungsveranstaltungen. Viele Menschen, die eigentlich gar nichts mit der Gemeinde zu tun haben, und die auch mit an dem Thema im normalen Leben nicht so interessiert sind, kommen zu den Europa- und weltweiten Events dazu. Die Ausstrahlung und die Atmosphäre der eigentlichen Mitglieder zieht sie förmlich an, sodass sie sich im besten Fall nach dem Event ebenfalls einer Gemeinde anschließen. Erkennt ihr darin auch eine Missionsstrategie? Es gibt eine, die heißt Belong, Behave, Believe. Also dazugehören, sich so verhalten wie die eigentlichen Mitglieder und dann auch so begeistert sein, dass man sich einer Gemeinde anschließt und auch in den wöchentlichen Gottesdienst geht. So, wer hat jetzt nicht Parallelen zu unserer christlichen Gemeinde erkannt? Ich gebe zu, einige Aussagen sind schon sehr spitz formuliert und über manche Dinge kann man in diesem Vergleich auch diskutieren. Das will ich aber in dieser Predigt nicht tun. Wir schauen heute gemeinsam auf die Gemeinde. Und ich will dabei keine Gesetze aufstellen, nur ein bisschen mit euch nachdenken. Wir sind hier in der LKG im Durchschnitt ca. 40 bis 50 Personen. An Pfingsten startete die erste christliche Gemeinde mit über 3000 Menschen. Was für eine Herausforderung. Ich habe so an uns gedacht, Tabea, von einem Tag auf den anderen eine Gemeinde mit 3000 Menschen zu organisieren. Die sind nicht langsam gewachsen, sodass man nach und nach entsprechend der Größe die Räume anpassen kann. Am Anfang unserer Kirche war das irgendwie anders. Der Heilige Geist überraschte die Apostel mit einem Gemeindewachstum von 3000 Bekehrungen an einem Tag. Im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte wird beschrieben, wie sich diese Gemeinde organisiert hat. Ich lese den Text aus der Übersetzung Neues Leben. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und zur Gemeinde hinzugefügt. An diesem Tag etwa 3000 Menschen. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle, und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Und nun frage ich mich, wo konnten sich denn in Jerusalem 3000 Menschen regelmäßig treffen? Und wie sahen diese Treffen wirklich aus? Aus dem Bibeltext lassen sich ein paar Kennzeichen von Gemeinde und dieser Gemeinde ableiten. Damit wir in dieses Überlegen so richtig eintauchen können, brauche ich nochmal eure Vorstellungskraft. Stellt euch vor, wir hätten unten im Heizungskeller keine Ölheizung, sondern eine Gasheizung. Und stellt euch bitte vor, dass Gabi und Markus im Urlaub sind. Heute Nacht entsteht an der Leitung ein Leck. Gas strömt aus. Und dann zündet der Brenner der Heizung. Wir würden morgen vor den Trümmern unseres Gemeindehauses stehen. Also stellt euch bitte auch vor, wir haben kein Gemeindehaus mehr. Was würden wir tun? Und ich meine jetzt nicht die Versicherung anrufen und neue Pläne erstellen lassen, einen Bauantrag stellen und das Gemeindehaus neu bauen. Wie würde unser Gemeindeleben aussehen, wenn wir kein Haus hätten? Ist es möglich, unser Gemeindeleben, wie wir es bisher gelebt haben, so weiterzuführen? Ich glaube, dass wir als Gemeinde leben könnten, auch ohne diesen Gottesdienstraum. Es würde nur ganz anders aussehen. Wie? In der Apostelgeschichte lesen wir davon. Und in den ersten Jahrhunderten der Christenheit war es ja ein Normalfall, dass eine Gemeinde kein Haus hatte. Also wie funktioniert eine Gemeinde ohne eigenes Haus? Sie unterstellten sich der Lehre der Apostel. Es war die Botschaft von Jesus Christus, die die Gemeinde zusammengehalten hat. Nicht ein Gebäude hat sie verbunden und auch nicht eine Organisationsstruktur. Es war die Lehre von Jesus Christus. Man hat sich also nicht mit einem Gemeindehaus oder mit einer Gruppe identifiziert, sondern mit dieser Botschaft von Jesus Christus, genau genommen mit der Person Jesus Christus. Diese mittlerweile über 5000 Menschen, so lesen wir in Kapitel 5, fühlten sich miteinander verbunden, weil sie alle zu Jesus gehörten. Die Taufe war das äußerliche Zeichen dafür. Wer auf Christus getauft war, gehörte dazu. Das zweite Kennzeichen einer Gemeinde ohne Haus war, dass sie sich regelmäßig, sogar täglich getroffen haben. Am Anfang war das noch im Tempel möglich. Gemeinsam beteten sie zu Gott. Das ist mit unseren Gottesdiensten vergleichbar, wo die ganze Gemeinde zusammenkommt. Und dann trafen sie sich in den Häusern. Ja, von Anfang an gab es in der christlichen Gemeinde Hauskreise. Sie pflegten die Gemeinschaft so, wie sie es in der Zeit mit Jesus von ihm gelernt haben. Einen Hauskreis in der Urgemeinde kann man sich ungefähr so vorstellen: Man traf sich zum gemeinsamen Essen. Jeder brachte etwas mit. Wer nichts hatte, war trotzdem willkommen und konnte sogar noch etwas mit nach Hause nehmen. Beim Essen gab es einen regen Austausch. Dieses Essen ging über in das Abendmahl. Dann beteten sie zusammen, das heißt, sie brachten ihre Erlebnisse, ihre Nöte und Sorgen gemeinsam zu Gott. Es gab eine Lobpreiszeit. Und dann gab es eine Bibelauslegung. Entweder von den Aposteln, die durch die Hauskreise zogen, oder durch erfahrene Christen. Später, als die erste Verfolgungswelle in Jerusalem ausbrach und sie sich nicht mehr im Tempel treffen konnten, spielte sich das Gemeindeleben nur noch in den Häusern ab. Also private Häuser ziehen sich durch die erste Gemeindezeit. Hier ein paar Beispiele. Die allererste Gemeinde traf sich schon vor Pfingsten im Obergeschoss eines Hauses. In Caesarea war das Haus des Philippus ein fester Treffpunkt. In Philippi gab es sogar zwei Hausgemeinden, das der Lydia und das des Gefängnisdirektors. In Thessalonik das Haus des Jason, in Korinth gab es wohl auch mehrere Hausgemeinden. Aquila und Priscilla beherbergten Paulus in ihrem Geschäftshaus und Paulus berichtet von Stephanas Haus. Diese Gehäuser gehörten vermutlich den eher wohlhabenden Leuten und waren dementsprechend ein bisschen größer als die Häuser der anderen. Michael Green, ein bereits verstorbener britischer Theologe, hat die Missionstätigkeit der ersten Christen erforscht. Nach seiner Erkenntnis waren die Hausgemeinden ein entscheidender Faktor bei der Ausbreitung des Christentums. In den Häusern wurde evangelisiert. Er schreibt, dass dies die wichtigste Evangelisationsmethode war. Und die Verkündigung in den Häusern hatte auch große Vorteile. Es konnten sich im Verhältnis zur Gesamtgemeinde immer nur wenige Menschen treffen und dadurch war aber ein lebendiger Austausch und Diskussionen möglich. Das heißt, lange Predigten, bei denen schon mal, ihr erinnert euch, jemand eingeschlafen ist und aus dem dritten Stock gefallen ist, waren wohl eher die Ausnahme. Es gab nicht die Trennung von Prediger auf der Kanzel und Zuhörer in den Reihen. Die ungezwungene und lockere Atmosphäre im Haus, verbunden mit einer herzlichen Gastfreundschaft, machten diese Art von Evangelisation besonders erfolgreich. Obwohl sie keine Gemeindehäuser oder Versammlungsstätten hatten, breitete sich das Christentum in den ersten 2 Jahrhunderten rasant aus. Ein wesentlicher Faktor waren die Hausgemeinden. Als dann Kirchen gebaut wurden und das Christentum zur Staatsreligion wurde, hat diese Dynamik etwas nachgelassen. Ich sage es mal sehr überspitzt. Gemeindehäuser können Gemeindewachstum behindern. Denn offensichtlich kann sich das Christentum ohne solche zentralen Häuser sogar schneller ausbreiten. Heutzutage erleben wir das zum Beispiel in China. Nun muss aber niemand von euch an der imaginären Gasleitung in unserem Gemeindehaus sägen, damit es heute Nacht in die Luft fliegt. Wir dürfen das Prinzip verstehen, was hinter diesen Hausgemeinden der ersten Christen steht. Und dann dürfen wir uns an unserem Gemeindehaus erfreuen. Wenn ich zu meinen Eltern sage, ich fahre mal schnell in die Gemeinde, dann meine ich in der Regel das Gemeindehaus. An was denkst du, wenn du sagst, ich gehe in die Gemeinde oder ich gehöre zur landeskirchlichen Gemeinschaft? Was meinst du dann? Das Haus? Die Organisation? Was ist Gemeinde? Gemeinde, das sind Menschen und nicht nur ein Gebäude oder eine Organisation. Und Gemeindeleben sind nicht nur Veranstaltungen, sondern vor allem Beziehungen. Wir sind die Gemeinde. Und wenn wir zu jemand sagen, komm in die Gemeinde, dann meinen wir unser Haus und unsere Treffen. Beides muss heutzutage attraktiv und einladend sein. Aber ist das Gemeinde, wie sie in der Bibel beschrieben wird? Das griechische Wort Ekklesia bedeutet ganz einfach Versammlung. Also ist Gemeinde eine Versammlung von Menschen. In Privathäusern versammelten sich Menschen, die der gemeinsame Glaube an Jesus verbunden hat. Diese Menschen haben sich getroffen, um Gemeinschaft zu pflegen und das Leben zu teilen. Sie haben zusammen gegessen und Abendmahl gefeiert. Sie haben sich von ihren Erfahrungen und ihren Schwierigkeiten erzählt. Sie haben füreinander gebetet und gemeinsam Gott mit Liedern angebetet. Organisationen bieten Programme für unterschiedliche Gruppen. Man kommt, konsumiert die Veranstaltung und geht wieder nach Hause. Die Versammlungen der Christen waren keine Veranstaltungen, die man angeboten hat. Als Kinder Gottes, was sie durch die Taufe wurden, waren sie Geschwister und somit Familie. Man traf sich, wie für Familien üblich, in Privathäusern, um Gemeinschaft zu haben, um Zeit miteinander zu verbringen, beim Essen, Abendmahl, im Gebet. Man hörte auf Auslegungen von Aposteln und Lehrern, Propheten teilten ihre Eindrücke mit, man lobte Gott mit Liedern. Und dazu wurden die Freunde des Hauses eingeladen. Ja, die ersten Christen hatten Freunde, die keine Christen waren. Und sie öffneten ihre Häuser und ihr Leben, damit ihr Glaube sichtbar werden konnte. Von diesen Freunden sind manche zum Glauben gekommen, die dann in ihren Häusern Hausgemeinden gegründet haben. Michael Green schreibt, die Gemeinschaft der ersten Christen hatte eine ungeheure Anziehungskraft. Das Besondere dieser Gemeinschaft war, dass sie Grenzen überwunden hat. In den Gemeinden trafen sich Menschen aus unterschiedlichen Völkern, Männer und Frauen, Freie und Sklaven. Gebildete und Ungebildete saßen zusammen an einem Tisch und man sorgte füreinander. Wir merken, Gemeinde ist gelebte Beziehung. Gemeinde sind Menschen, die ihr Leben teilen und die Nichtchristen in diese Gemeinschaft einladen. Was kann das für uns bedeuten? Ja, wir brauchen zentrale Gottesdienste zur Lehre und um als gesamte Gemeinde zusammenzukommen. Aber wir merken, ab einer gewissen Größe können in einem Gottesdienst tiefe Beziehungen untereinander nur sehr schwer gepflegt werden. Sehr leicht bleibt es oberflächlich. Denn mit wie vielen Personen schaffst du es nach dem Gottesdienst bei der Tasse Kaffee, ein wirklich echtes, tiefes Gespräch zu führen? Eine? Zwei? Für tiefe Beziehungen braucht es mehr Zeit und nicht nur diese halbe Stunde nach dem Gottesdienst. Es benötigt Kleingruppen. Und ich sage bewusst jetzt nicht Hauskreise, weil wir bei Hauskreis sofort ein bestimmtes Modell vor Augen haben. Kleingruppen müssen sich auch nicht in Privathäusern treffen. Sie können sich hier im Gemeindehaus treffen oder ganz woanders. Zum Männerabend am Lagerfeuer, zum gemeinsamen Sport im Reden, Geschäftsleute in ihren Büros zum Gebetsfrühstück, Frauen im Gemeindehaus zum Strickkaffee. Wie wäre es, wenn sich in unserer Gemeinde genau bei solchen kleinen, überschaubaren Gruppen Christen zusammentun, um auch dort gemeinsam im Glauben und in der Jüngerschaft zu wachsen? Wenn sie sich bei ihren Treffen erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben, aber auch von ihren Niederlagen und Schwierigkeiten reden, und sich gegenseitig aufbauen, wenn sie füreinander beten, um prophetische Eindrücke bitten und sich segnen. Ist es vielleicht die Aufgabe in unserer Zeit, neue Wege zu gehen? Wobei, laut der Apostelgeschichte sind sie anscheinend gar nicht neu, sondern die Art der Urgemeinde. Christen, die zusammenhalten, teilen und ineinander investieren. Die werden von ihrem Umfeld wahrgenommen. So lesen wir in Vers 47. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Ist es möglich, dass uns beim Lesen der Apostelgeschichte die Sehnsucht neu packt, dass wir im Jahr 2024 als Kirche und Gemeinde im Werratal eine kleine Schwestergemeinde der Urgemeinden werden? Gott ist Gott. Er baut seine Gemeinde heute genauso wie damals. Ist es möglich, dass es uns ein noch größeres gemeinsames Anliegen wird und wofür wir Gott beharrlich bitten, dass er aus uns eine solche normale Gemeinde macht, die festhält am Wesentlichen, zusammenhält und wahrgenommen wird in der Gesellschaft? Nicht, weil wir so ausdauernde Beterinnen und Beter sind oder eine starke Gemeinschaft untereinander verspüren, sondern weil Gott Gott ist und er seine Gemeinde heute genauso baut wie damals. Ist es möglich, dass wir uns gegenseitig immer wieder daran erinnern müssen, dass es kein frommer Wunschtraum ist, dass Gott unsere Gemeinde verwandelt und verändert? Nicht, weil wir so aktiv sind oder großen Glauben haben, sondern weil Gott Gott bleibt und er selber es ist, der Menschen dazufügt, rettet und seine Kirche wachsen lässt. Gott ist genügend groß. Haben wir ihn manchmal klein gemacht? Durch Bequemlichkeit, Egoismus, Sicherheitsliebe bzw. Angst vor Veränderung. Aber wie gut, dass er sich nicht vorschreiben lässt, was normal ist und was er zu tun hat. Wir sind Teil von etwas ganz Großem. Zwar nicht der 12. Mann der Mannschaft vom FC Bayern München, aber ich nenne es mal so, die 4. Person der Dreieinigkeit Gottes. Wir sind Teil des Erlösungswerkes Christi, der das Wunder vollbracht hat und auch heute noch Wunder tut. Wir sind Teil des Reiches Gottes und dürfen das bereits jetzt erleben und auch als Leuchtturm ausstrahlen. Am Ende steht das alles Umfassende. Wir können und dürfen begeistert sein von unserem Gott, der durch sein Wort sichtbar wird. Der Schöpfer, der uns mit vielen Dingen in unserem Leben beschenkt hat. Ein Gott, der allmächtig, gnädig, barmherzig und voller Güte ist. Ein Gott, der da ist und keine staubige Theorie. Lasst uns alles aufmachen, was notwendig ist, um Gottes Geist neu durch unser Gemeindehaus, unsere privaten Wohnungen, unseren Arbeitsplatz, unseren Sportverein, unsere Nachbarschaft wehen zu lassen. Macht Fenster auf, reißt Wände ein und lasst euer Zuhause, das Himmlische, bei den Menschen sein. Teilt euer Leben mit anderen und vor allem das, was ihr mit unserem Herrn erlebt. Amen.